Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am Mikrofon Winfried Sträter. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn diese Leute nicht festgenommen worden wären. Rechtsterroristen, die monströse Anschläge geplant haben sollen und bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen wollten. Und niemand weiß, wie viele potenzielle Rechtsterroristen noch unterwegs sind. Ist dieses Phänomen, das uns gegenwärtig zunehmend beunruhigt, wirklich so neu? Nur ein Problem des wiedervereinten Deutschland. Danach hat in der vergangenen Woche eine Tagung des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam gefragt: Kontinuitäten rechter Gewalt. Das war das Thema von Historikern, die einen Arbeitskreis extreme Rechte gebildet haben. Mein Kollege Philipp Schnee hat die Tagung verfolgt. Herr Schnee, Terrorismus ist bei uns immer mit drei Buchstaben verbunden: RAF. Linksterroristen, die die alte Bundesrepublik erschüttert haben. Die geschichtswissenschaftliche Literatur darüber füllt Regale. Aber Terrorismus von rechts, ist der von Historikern übersehen worden?
Im Prinzip ja. Es gibt ja schon eine lange Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Die Beispiele, die die meisten noch kennen, das ist das Oktoberfestattentat und die Wehrsportgruppe Hoffmann. Da gab es aber eigentlich seit Ende der 60er Jahre kontinuierlich viel, viel mehr. Und ich habe genau diese Frage, diesen Eindruck, dass die HistorikerInnen erst jetzt sich darum kümmern, auch Franka Maubach gefragt. Die hat zuletzt mit drei Kolleginnen das Buch zur rechten Zeit geschrieben. Das ist eigentlich das erste Geschichtsbuch für ein breiteres Publikum, das sich mit der Rechten, der Extremrechten in der Bundesrepublik auseinandersetzt. Und sie sagt eben auf diese Frage, ob die Historikerin da etwas spät das ganze Thema entdecken, Folgendes.
Wenn man sich beispielsweise Gesamtdarstellungen der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte anschaut, dann spielt das Thema rechte Gewalt, rechtes Denken, rechte Mobilisierungsformen, Bewegungen, Parteien eigentlich nur eine randständige Rolle. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Unter den aktuellen Eindrücken und Herausforderungen ist, glaube ich, eine Sensibilität entstanden, auch in der Zeitgeschichte, in der Geschichtswissenschaft insgesamt für das Thema, die jetzt dazu führt, dass sehr viele Forschungsprojekte ins Leben gerufen werden, sehr viele Fragen gestellt werden nach dieser Vorgeschichte rechter Gewalt.
Was heißt das? Vorgeschichte rechter Gewalt? Wo landet man in der Bundesrepublik, in der DDR, wenn man in die Geschichte reinguckt?
Ja, im Prinzip ganz vorne. Also diese Idee, meist war die dann antikommunistisch grundiert in der BRD, gegen die bestehende Ordnung bewaffnet zu kämpfen, die lässt sich von Anbeginn in der BRD verfolgen. Da gab es schon alle möglichen Gruppierungen immer wieder, die noch nicht richtig aktiv wurden, aber zumindest auch diese Pläne hatten und auch Waffen gesammelt haben und sich auch aus dem NS zum Teil kam, auch mit dieser Werwolf-Idee, die ja am Ende des Krieges entwickelt wurde. Es gab dann auch in den 1960er Jahren Deutsche, die in Südtirol nationalistische Anschläge ausgeübt haben. Und dann beginnt das in der Bundesrepublik eigentlich so richtig ab Ende der 1960er Jahre mit einem Höhepunkt so in den späten 1970ern und frühen 1980ern, wenn man sich jetzt sozusagen nur auf den Rechtsterrorismus fokussiert. Rechtsextreme Vorfälle und Strukturen, die gibt es eigentlich schon die ganze Zeit. Und das war bei der Tagung eigentlich auch schon ganz gut zu erfahren.
Das hätte ja auch ein Thema sein können für geschichtswissenschaftliche Forschung. Linksterrorismus ist ja kräftig erforscht worden, linke Gewalt ist kräftig erforscht worden. Waren die Historiker auf dem rechten Auge blind?
Ja, also man kann schon sagen, dass es da wirklich eine Forschungslücke gibt. Es gibt zwar Sozialwissenschaftlerinnen, die das Thema immer wieder bearbeitet haben, aber ich habe das selbst schon gemerkt, als ich mal vor einigen Jahren zu diesem Thema recherchiert habe und wirklich nach Historikerinnen gesucht habe. Da habe ich damals auch niemand gefunden. Jetzt fängt das so langsam an. Und dieser Arbeitskreis, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die hatten auch schon mal zum Historikertag das Thema angeboten.
Wann?
Das war, glaube ich, bevor der Gründung dann, also vor 3, 4, 5 Jahren. Da wurde das Thema sozusagen nicht angenommen vom Historikertag. Und daraufhin haben sie dann den Arbeitskreis gegründet. Also sozusagen von den, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Historikern, wurde das Thema auch noch nicht so richtig erkannt. Und die ja, spannende Frage ist ja wirklich, warum wurde dieses Thema von den Historikern nicht beachtet? Und Dominik Rigol, einer der Initiatoren und Organisatoren dieses Arbeitskreises, der antwortet mir auf diese Frage genau das.
Warum hat man es nicht gesehen? Weil man vor allem die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik gesehen hat. Die Historiker und Historikerinnen, die jetzt in den letzten Jahren westdeutsche Zeitgeschichte geschrieben haben, aus deren Perspektive, das halt eine weiße, männliche, privilegierte, liberale Perspektive ist, es ist alles total gut gelaufen. Ne? Der zweite Punkt ist natürlich, wo wir es halt heute in Anführungszeichen leichter haben als die Leute, die in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren von der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik erzählt haben. Na, wir sehen, dass auf einmal die AfD extrem stark ist. Wir sehen, oder wir können seit 1990 zurückblicken und sehen 200 tote Menschen von Rechtsextremen oder von rassistischer Gewalt Opfer. Das heißt, wir sehen, dass es diese Erfolgsgeschichte nicht stimmen kann, wenn es so eine starke Partei wie die AfD gibt, die jetzt eine extreme Dynamik entwickelt. Und dann müssen wir natürlich nochmal drauf gucken, müssen nochmal schauen, okay, haben wir da vielleicht was übersehen? Also gibt es da eben Kontinuitäten der rechten Gewalt, aber auch eben des Nationalismus oder des Rassismus, der durch die Erfolgsgeschichte überdeckt wurde?
Das heißt also, die Geschichte der Bundesrepublik ist ein bisschen zu einfach erzählt worden, habe ich jetzt mitgenommen. Ist auch von den etablierten Historikern hat man sich dieses Geschichtsbild nicht so gerne, ich sage mal, ein bisschen übertrieben zerreden lassen oder anzweifeln lassen. Das heißt, die Bewegung jetzt hier genauer hinzugucken, kommt eher aus den Randbereichen der Geschichtswissenschaft?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Und es ist auch gar nicht so leicht, diese Geschichten zu schreiben. Also was für mich wirklich eine große Erkenntnis bei dieser Tagung war, oder die größte auch, das war eigentlich ein richtiges Aha-Erlebnis für mich, dass es eigentlich total schwierig ist, die Geschichte der alltäglichen rassistischen Gewalt in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik zu schreiben, dass man die fast gar nicht schreiben kann. Man weiß ja inzwischen relativ viel über die 1990er Jahre. Jetzt kursiert das gerade auch unter dem Hashtag die Baseballschlägerjahre. Diese Zeit wird auch schon öffentlich erinnert, so ein bisschen. Ne? Da weiß man einiges darüber. Man weiß auch schon ein bisschen mehr über die DDR und sozusagen die rassistischen Vorfälle, die es in der DDR gab. Da gibt es einen Historiker, Harry Weibel, der da auch immer wieder dazu forscht. Das heißt, zu den 90er Jahren und der DDR weiß man relativ viel.
Warum? Aber warum? Warum, beziehungsweise andersrum, warum in der alten Bundesrepublik nicht?
Das ist das Interessante. In der DDR weiß man relativ viel, weil es eben Stasi-Akten gab und sonstige Behördenakten. Es war eine Überwachungsgesellschaft, da wurde relativ viel dokumentiert. Auch wenn 5 Jugendliche einen Hitlergeburtstag feiern wollen, findet man das in den Akten. Und es liegt relativ nahe, dass es solche Sachen gegeben haben könnte, auch wenn man den Akten immer nicht ganz vertrauen kann. Aber deshalb kann man das schreiben, weil es irgendwie reingeschrieben ist in diesen Akten. Die alte Bundesrepublik war zum Glück keine Überwachungsgesellschaft. Und dazu kommt noch, man hatte keinen Blick für rassistische Vorfälle. Das heißt, es wurde nicht dokumentiert. Das heißt, die Historikerinnen, die jetzt die Geschichte des Alltagsrassismus schreiben wollen, von so alltäglicher rassistischer Gewalt, die müssen eigentlich die Archive direkt durchgehen. Die müssen gucken nach allen Fällen, die es sozusagen an Gewalt gab in irgendwelchen Behördenakten, Polizeiakten und gucken, ob vielleicht ein rassistischer Vorfall dahinter stecken könnte. Aber man hatte noch keinen Blick dafür. Es fehlen einfach die Akten dafür. Und das ist schon ganz interessant, weil damit kann ja das Problem wieder entstehen, dass man so ein Ungleichgewicht kriegt, dass man wieder diesen Eindruck hat, das ist alles ein Problem der Wende oder alles ein Problem des Ostens, weil man eben zusammen diese Geschichte für die BRD nicht schreiben kann.
Fehlen heißt nur fehlen oder heißt auch, die Akten sind nicht zugänglich, weil die Behörden sie nicht freigeben?
Das ist ein weiteres Problem natürlich, dass diese Akten zu diesen Vorfällen, das betrifft dann häufiger auch sozusagen eher dann wieder nicht diese alltägliche Gewalt, sondern die rechtsterroristische Gewalt, sind häufig Verschlusssachen. Das heißt, das war auch in der Tagung nochmal am Schluss explizit sozusagen eine Forderung, dass man das zu einem Politikum machen müsste, dass diese Akten so verschlossen sind, dass man da eigentlich ran müsste, um überhaupt diese langen Kontinuitäten der rechten Gewalt in der Bundesrepublik gut erzählen zu können, überhaupt erzählen zu können.
Also eine asymmetrische Aktenlage, was die Forschungssituation Ost-West in Deutschland anbetrifft und zugleich ein Forschungsgebiet, was in den vergangenen Jahren doch deutlich unterschätzt worden ist. Vielen Dank. Philipp Schnee hat in Potsdam eine Tagung des Zentrums für zeithistorische Forschung besucht, in der nach Kontinuitäten rechter Gewalt gefragt wurde. Und das ist wohl ein Thema, das uns leider wohl noch weiter beschäftigen wird.